Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn Hans-Jürgen Bartsch euch heute prophezeit, dass die Lebenserwartung der Menschen immer länger wird, bin ich dann ein Hellseher? Wenn ich euch ankündige, dass ein Teil von euch diesen Hörsaal bis zum Ende hören wird und ein anderer zwischendurch abbricht, kann ich dann von mir behaupten, die Zukunft vorherzusagen? Um das Wissen über diese Zukunft dreht sich heute alles in dieser Stunde. Das sehe ich auch voraus. Doch ist meine Vorhersage absolut sicher? Könnte nicht vielleicht doch die Welt untergehen in genau dieser einen Stunde?
Was ist zukunftsfähiges Wissen? Es gab ja Weltraumreisen in der Literatur, bevor es sie in der Wirklichkeit gab. Man werde dereinst wissen, was man jetzt noch nicht weiß. Je mehr Daten wir haben, umso valider werden die Projektionen. Das heißt eben, dass Zukunftsberechnungen von Zukunftsdeutungen nicht zu trennen sind.
Professor Stefan Willer ist nicht nur Germanist und Komparatist, er kümmert sich auch um das Zukunftswissen an der Berliner Humboldt-Universität. Am 11. Januar 2017 hat er innerhalb einer Ringvorlesung für das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung über eben jenes Zukunftswissen reflektiert. Dabei geht es nicht darum zu überprüfen, ob das, was irgendjemand vermutet hat, in der Zukunft eintritt oder nicht. Es geht vielmehr darum zu erforschen, wie die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit für Modellrechnungen von morgen genutzt werden können. So schauen wir jetzt nicht nur auf die Zukunftsperspektiven in unserer reichhaltigen Historie, also wir richten nicht nur den Blick gen Himmel, um das Omen der Götter herauszudeuten, sondern wir befassen uns auch mit Computern, die unsere Zukunft berechnen sollen, und um Science-Fiction-Literatur.
Was ist Zukunftswissen? Wenn heute von der Zukunft die Rede ist, dann oft, vielleicht sogar zumeist, von einem Bereich zukünftiger Ungewissheiten und Unsicherheiten. Ob es um den Klimawandel geht, um die Entwicklung der Weltwirtschaft oder um demografische Prognosen, fast immer hat die Zukunft etwas zumindest Beunruhigendes, oft sogar entschieden Bedrohliches. Das ist nichts Neues. Man könnte sogar sagen, die Zukunft war schon immer so oder jedenfalls war sie schon häufiger so. Man vergleiche dieses Zitat aus dem Jahre 1806. Die jetzige Zukunft ist bedenklich. Die Erdkugel ist mit Kriegpulver gefüllt. Ähnlich der Zeit der Völkerwanderungen rüstet sich unsere zu Geister- und Staatenwanderungen. Und unter allen Staatgebäuden, Lehrstühlen und Tempeln bebt die Erde. So formulierte es 1806 der Schriftsteller Jean-Paul, so sagt man, nicht Jean-Paul, sondern Jean-Paul, zu Beginn seiner pädagogischen Schrift Levana oder Erziehlehre. Und damit ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein prognostischer Ton angeschlagen, den wir so oder ähnlich ja immer noch kennen oder in dem wir uns vielleicht ansatzweise wiedererkennen. Die jetzige Zukunft des Jahres 1806. Die Zukunft hat also eine Vergangenheit. Das heißt, das Reden über Zukunft und das Wissen von Zukunft hat eine Geschichte. Und das wiederum heißt, die Zukunft war gerade nicht immer genau so, wie wir sie heute konzipieren, sondern Zukunftskonzepte sind historischen Veränderungen unterworfen und deswegen sind sie so interessant für die Kulturwissenschaften. Besonders deutlich zeigen sich solche Veränderungen in solchen historischen Phasen, in denen eben jenes Reden über und jenes Wissen von Zukunft in besonderer Weise thematisch wird, wie etwa im Jean-Paul-Zitat. Die jetzige Zukunft, das klingt ja zunächst mal witzig, das heißt aber eben auch, dass die Zukunft ganz entschieden hier aus der Gegenwart perspektiviert wird. Es geht in diesem Zitat auch darum, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, ja, ähnlich der Zeit der Völkerwanderungen. Und es geht darum, dass die eigene Gegenwart als zukunftsgerichtet verstanden wird. Sie rüstet sich für etwas, heißt es da ja. Sie steht also keineswegs nur für sich selbst als Gegenwart. Und umgekehrt zeigt sich die Zukunft symptomatisch bereits in Phänomenen der Gegenwart, hier in dem Beben unterhalb der symbolischen Orte der gesellschaftlichen Ordnung. Nachdem ich dieses einführende Zitat Ihnen kurz vorgestellt habe, möchte ich Ihnen jetzt sagen, wie ich vorgehen möchte, in zwei Schritten. In einem ersten werde ich etwas zur Epistemologie, zur Erkenntnistheorie, könnte man sagen, zur Erkenntnisweise und zur Rhetorik des Zukunftswissens sagen und das in historischer Perspektive. Und in einem zweiten Teil möchte ich über Science Fiction sprechen und die Frage aufwerfen, ob und inwiefern Science Fiction möglicherweise ein Mittel der Zukunftserkenntnis sein kann. Die Professur, die ich hier vertrete, für die ich hier stehe, hat den Titel Kulturforschung mit Schwerpunkt Wissensgeschichte, daher also das Wissen in einer historischen Perspektive. Die Frage nach dem Zukunftswissen richtet sich darauf, wie Wissen über die Zukunft entsteht, wie es mit der Gegenstandsbestimmung und den Verfahren von Zukunftswissen aussieht und wo die Grenzen dieses Wissens liegen. Mit solchen Fragen, also nach der Genese, nach den Objekten, nach den Methoden und nach den Grenzen von Wissen, hat es nun jede Konfiguration von wissenschaftlichem oder außerwissenschaftlichem Wissen zu tun. Aber ich denke, diese Fragen gewinnen doch im Fall des Zukunftswissens eine besondere Dringlichkeit. Denn jede Beschäftigung mit der Zukunft führt in einen Bereich des Ungewissen, des Unsicheren und noch nicht Bekannten. Ich habe eingangs ja schon drei aktuelle Bereiche genannt, in denen diese Unsicherheit heute in besonderer Weise zum Inhalt der Prognosen selbst zu gehören scheint. Die Klimaforschung, die Ökonomie und die Demografie. Und zumindest denke ich, die Öffentlichkeitswirksamkeit solcher Prognosen liegt ja eben nicht zumindest darin, dass sie erhebliche Risiken und Gefahren in Aussicht stellen. Also Klima, hier ist die Rede ja von den erwarteten fatalen Auswirkungen der Erderwärmung, der menschengemachten Erderwärmung und nicht selten, gerade in der fiktionalen Bildgebung, wir alle kennen Weltuntergangsszenarien, ob sie nun mit der Klimaerwärmung zu tun haben oder nicht, aber gerade solche Szenarien haben etwas stark Apokalyptisches. Wirtschaft, ein jederzeit wieder zu erwartender Kollaps, gerade angesichts der durchaus fragwürdigen prognostischen Kompetenz der Ökonomen mit Blick auf die Finanzkrise seit 2008. Demografie, zu erwartende Zwangslagen des Generationenverhältnisses, sei es in Westeuropa durch die sogenannte Überalterung oder sei es in weiten Teilen der sonstigen Welt durch Überbevölkerung, also zwei Versionen von Apokalypse, die einander genau zuwiderlaufen, könnte man sagen, Überbevölkerung versus Bevölkerungsschwund. Im Einzelnen gibt es also durchaus problematische, auch widersprüchliche Befunde und die dabei mitschwingende Befürchtung, dass die Experten selbst im Dunkeln tappen. Das gehört, denke ich, vor allem zum ökonomiekritischen Diskurs. Insgesamt, denke ich, ist zu beobachten, dass die Rede von den zu erwartenden Risiken und Gefahren, also von zukünftigen Unsicherheiten, in einem Wechselverhältnis mit der Unsicherheit jeglicher Prognostik steht. Also es ist sehr viel die Rede von den Unsicherheiten der zukünftigen Gegenwart, aber von Bedeutung ist zunächst einmal die Unsicherheit des gegenwärtigen Wissens über Zukünfte. Und dabei geht es dann nicht nur oder nicht vorrangig vielleicht um einen Zustand der Gefahr, der mit Sicherheit kommen wird, sondern um eine Gefährdung des Wissens selbst, könnte man sagen. Eine jedenfalls erkenntnistheoretisch wesentliche Ungewissheit, die niemals vermieden werden kann, wenn von der Zukunft die Rede ist. Also Zukunft als Bereich des Ungewissen und als Bereich, in dem das Wissen können als solches zur Debatte steht, in Rede steht. Es hat höchst unterschiedliche Versionen gegeben, mit diesem erkenntnistheoretischen Problem umzugehen. Ich denke, gemeinsam ist all diesen Verfahren das Versprechen, die wesentliche Ungewissheit der Zukunft methodisch kontrollierbar zu machen und damit in gewisser Weise auch die Zukunft selbst beherrschen zu können. Heute gilt vor allem der messende Umgang mit Zukunft als relevant und verlässlich, zum Beispiel über Modellberechnungen oder die Extrapolation empirisch gewonnener Daten. Hingegen gilt der deutende Umgang eher als unzuverlässig und irrelevant, weil unwissenschaftlich oder vor- oder bestenfalls parawissenschaftlich, also die Konsultation von Orakeln oder die Interpretation von Vorzeichen. Aber, und das ist wichtig für den Überblick, den ich Ihnen jetzt gleich präsentiere, man kann nicht ohne weiteres voraussetzen, dass Aussagen über die Zukunft im heutigen Verständnis wissenschaftlich sein müssen, um zurechnungsfähiges Wissen zu produzieren. Und noch dazu, wichtiger, auch messende Verfahren bedürfen der Deutung, ganz besonders in puncto Zukunftswissen. Und auch deutende oder sogar deutelnde Verfahren der Zukunftserkenntnis haben ihre methodische Selbstkontrolle und sie interagieren mit empirischen Techniken. Und dieses Wechselverhältnis von datengesteuertem, messenden Zukunftswissen und deutendem, interpretierendem Zukunftswissen lässt sich an wichtigen historischen Schaltstellen prognostischer Erkenntnis ablesen. Und jetzt kommt also eine Art Crashkurs in historischer Futurologie. In der Antike spielte die Vorstellung einer aus transzendenten Quellen gespeisten Prognostik eine entscheidende Rolle. Zwei, die Divination vom lateinischen divus, göttlich, und die Mantik, der griechische Ausdruck, zusammenhängend mit Mantis Sea, aber in kritischer Weise schon bei Platon auch mit der Mania, dem Wahnsinn, eng geführt. Also eine inspirierte, höhere, aber möglicherweise auch verrückt werdende Rede von der Zukunft. Die Behauptung einer solchen Teilhabe an höheren Zukunftswissen beruht auf der Deutung rätselhafter Orakelsprüche oder der Deutung von Träumen oder von zeichenhaften Naturphänomenen. Diese Deutung ist aber tatsächlich ein Expertenwissen und bedient sich bestimmter sprachlicher Register, die die behauptete göttliche Inspiration rhetorisch übersetzen. Mit der Rhetorik hat es dann aber auch ein gar nicht unbedingt höheres, göttlich lokalisiertes, sondern ein ganz weltliches Zukunftswissen in der Antike zu tun. Die eigentlich schulbildende Rhetorik weist der Prognose einen weltlichen Ort zu, nämlich den der Beratungsrede, vor allem der politischen Beratungsrede. Denn, so Aristoteles in seiner Rhetorik, der beratende Redner berät ja durch Zuspruch oder Warnung über Künftiges. Ganz interessant, das ist tatsächlich bei Aristoteles in der Rhetorik eine Dreiteilung der Redeformen nach den Zeitformen geht. Die Beratungsrede hat mit Zukunft zu tun, die Gerichtsrede hat es mit Vergangenheit zu tun, also man ermittelt, was gewesen ist, und die Festrede hat es mit der Gegenwart zu tun, also mit dem Lob einer gegenwärtig anwesenden Person. Interessante Dreiteilung. Prognostik als Zukunftsrede findet sich auch in der römischen Rhetorik bei Quintilian, betont den konstitutiven Zweifel, weil nur so Beratungsbedarf überhaupt zustande kommt. Jede Beratung gilt zweifelhaftem, schreibt Quintilian. Somit werden also Vermutungen und auch die Reflexion über das Mögliche, Possibile, oder wie Quintilian an der Stelle auch mit einem griechischen Ausdruck notiert, das Dynamon, zu wichtigen Bestandteilen der Zukunftsrhetorik. Aber neben diesem Reflektieren über Mögliches gilt für die antike Rhetorik auch, dass der Beratungsredner viel wissen muss, denn er benötigt sowohl aktuelle als auch historisch vergleichende Kenntnisse über Staatsangelegenheiten, um brauchbare Empfehlungen für die Zukunft aussprechen zu können. Und bei Quintilian heißt es ausdrücklich, dass meistens das Künftige dem Vergangenen entspricht und die Erfahrung gleichsam wie eine Art Zeugnis für die Überlegung betrachtet wird. Deswegen heißt es eben, dass der Gebrauch von Beispielen bei der Zukunftsrede besonders angebracht ist. Also eine wichtige Funktion historischer Exemplar für die prognostische Beratungsrede. Und das ist begründet in einer über Jahrhunderte hinweg, könnte man sagen, gültigen Überzeugung, dass die Geschichte eine Lehrmeisterin des Lebens sei. Historia magistra vitae. Darauf komme ich etwas später noch zurück. Für das christliche Mittelalter ist ebenfalls ein Konzept göttlicher Autorität entscheidend, göttliche Vorsehung, die in einer Verbindung von Fürsorge und Vorherwissen liegt. Also Vorsehung tatsächlich in diesem doppelten Sinn. Damit ergibt sich ein großes Vertrauen auf göttliche Autorität, doch gerade das wirft schwer abzugeltende theologisch-philosophische Fragen auf, zum Beispiel nach der Möglichkeit freier Willensentscheidungen. Und in der Tat gibt es natürlich auch im Mittelalter, um das jetzt für diese wenigen Minuten so in Bausch und Bogen zu sagen, individuelle Entscheidungen, mit denen die individuelle Zukunft eingerichtet werden muss. Ja, also auch hier ist natürlich nicht alles von vornherein und immer schon vorhergesehen und vorhergewusst. Von sehr großer Bedeutung ist für die christliche Zukunftsdeutung der heilsgeschichtliche Horizont, die Ausrichtung auf eine Zukunft, die am Ende aller Zeiten liegt und daher dann letztlich zeitenthoben ist. Dafür steht das Wort Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, die in der biblischen Überlieferung, in der neutestamentlichen vor allem mit der Apokalypse zu tun hat, also mit der Offenbarung des Johannes, der diese letzten Dinge in diesem faszinierenden letzten Buch des Neuen Testaments gezeigt bekommt. Ein wichtiges Deutungsmuster für Zukünftigkeit seit dem frühen Mittelalter ist in diesem Zusammenhang das, was Erich Auerbach Realprophetie genannt hat in seinem Aufsatz über Figura, über die biblische Figuraldeutung, in der die gesamte Bibel als Zukunftswissen interpretiert wird, nämlich so, dass die im Alten Testament, so nennt ja die christliche Tradition die hebräische Bibel, notierten Geschehnisse Vorzeichen für das Neue Testament sind, das also retrospektiv das Alte Testament als eine Zukunftsprojektion lesbar macht. Auch eine ganz schön komplizierte Art, Geschehnisse und Texte und Denkfiguren ineinander zu blenden. In der neuzeitlichen Wissenschaft wird der Weg der Erkenntnis selbst in die Zukunft hinein projiziert. Und das ist dann tatsächlich eine ziemlich neue Geschichte von epochaler Bedeutung dafür, die von Francis Bacon in seinem ja auch programmatisch als neues Organon betitelten Hauptwerk angestellten Überlegungen zur Erneuerung der Wissenschaften durch empirische und induktive Naturforschung. Es findet sich dort immer wieder die Prognose, man werde dereinst wissen, was man jetzt noch nicht weiß. Es geht hier darum, sich nicht mehr, wie es Bacon ganz deutlich sagt, nicht mehr damit zufrieden zu geben, dass das, was bisher nicht entdeckt und begriffen worden ist, auch in alle Zukunft weder entdeckt noch begriffen werden kann. Ja, das wäre dann sozusagen Mittelalter im Sinne von finsteres Mittelalter. Stattdessen, und das ist das Programmatische, gelten nun gerade die Irrtümer der Vergangenheit unmittelbar als Argumente, so Bacon, Argumente der Hoffnung für die Zukunft. Und diese Hoffnung richtet sich nicht auf eine einstmals vollkommene Erkenntnis, die in Aussicht gestellt wird, sondern tatsächlich auf immer neue produktive Irrtümer. Die wohl weitreichendste Ergänzung erfahren Praktiken, tradierte Praktiken der Vorsehung und endzeitliche Deutungsmuster durch probabilistische Aussageformen. Und dabei geht es um folgenden Zusammenhang. Es gibt einerseits einen weiten Horizont kontingenter Möglichkeiten, also die weltlichen Dinge können prinzipiell so, aber auch anders ablaufen. Andererseits soll diese Kontingenz regelgeleitet ablaufen. Das heißt, dass die Ereignisse in der Wahrscheinlichkeit ihres Eintreffens berechenbar sein sollen. Und prominent dafür ist die Entstehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung im 17. Jahrhundert mit der prognostisch zentralen Kategorie des Erwartungswertes. Bei Blaise Pascal wird die Berechnung von Gewinnchancen tatsächlich auf die Frage nach der Existenz Gottes und somit auch auf die Jenseitserwartung angewendet. Das ist das, was man bei Pascal in dem Fragment über die Wette findet. Ich reiße das hier nur an oder ich benenne es nur und kann gar nicht weiter etwas dazu sagen, aber tatsächlich, wie hoch ist die Erwartung, das Jenseits zu erreichen? Bei John Grant und Jakob Bernoulli haben Wahrscheinlichkeiten dann mit politischer Arithmetik und mit Staatskunst zu tun. Diese zunehmend verwissenschaftlichte Prognostik wird in der mehr und mehr zukunftsorientierten Moderne dann zu einem entscheidenden Faktor kulturellen Wissens, spielt also eine zunehmend wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Planung und in der politischen Entscheidungsfindung. Die nächste Stufe, die Jahrzehnte um 1800 von Reinhard Koselleck, einem der wichtigsten Historiker der Zukunft, ja, jemand, der sich aus der Geschichtswissenschaft sehr prominent mit Zukunftskonzepten beschäftigt hat, vor allem in seinem Buch Vergangene Zukunft. Von Reinhard Koselleck wurden diese Jahrzehnte als Sattelzeit benannt und interpretiert, also sozusagen ein Zeitsattel, der über dieser Jahrhundertwende liegt und gleichzeitig auch der Befund, dass die Zeitgenossen zu diesem Zeitpunkt sich also auch in einer solchen Übergangsphase gesehen hätten. Hier ist es also nach Koselleck so, dass dieses vorhin von mir erwähnte Deutungsmuster Historia Magistra Vitae, die Geschichte als Lehrmeisterin des Lebens, an ein Ende kommt. Die Vergangenheit hört auf, aus sich selbst heraus die Zukunft zu erhellen. Stattdessen tritt nun eine fundamentale Differenz von Vergangenheit und Zukunft ins Werk, die die Führung der Zeitsemantik übernimmt. Also Zukunft als etwas essentiell Neues, Offenes, das umso schwerer zu berechnen wird. Das heißt aber nicht, dass man sich nun einfach nur in eine radikal offene Zukunft sozusagen blindlings begibt, sondern umso größer wird der Bedarf an Planungswissen, umso größer wird aber auch das Interesse für Ahnungen. Ja, also die Planung und die Ahnung hängt ziemlich eng zusammen. Mantische, divinatorische Verfahren werden wiederentdeckt. Sie werden für die Dichtung, für die Poesie sehr wichtig, also Ahnung als ein poetologisches Konzept, aber tatsächlich auch in Versuchen, bestimmte Grenzbereiche des Wissens, des bis dahin gesicherten Wissens zu erkunden und auszuweiten, also auf gut Baconsche Art und Weise. Und zwei Beispiele, die sogenannte Erfahrungsseelenkunde, also die frühe Psychologie, die sich relativ oft mit der Frage beschäftigt hat, ob es möglich ist, zukünftige Dinge vorherzusehen, in Träumen, in Ahnungen. Und eine weitere, vielleicht etwas abseitig wirkende Publikation von Johann Hennings, eine mehrbändige Schrift über Ahndungen und Visionen und unter anderem hier ein Band, der die Voraussehungen und Ahndungen der Tiere enthält. Also tatsächlich der Versuch, ein Zukunftssensorium zu erkunden, das ja mit unserem Menschlichen gar nicht unbedingt zu tun haben muss. Das ist also hier nicht parawissenschaftlich, spiritistisch, sondern tatsächlich der Versuch, Zukunftserkenntnisse anderer Art auszuloten. Die Planung, wie gesagt, spielt eine wichtige Rolle. Ich habe einen weiteren Text von Koselleck Ihnen hier genannt, die unbekannte Zukunft und die Kunst der Prognose. Und, das ist ganz wichtig für die philosophischen Auseinandersetzungen mit dem Zukunftswissen, jede Prognostik muss die Differenzen von Wissen und Nichtwissen der Zukunft erkunden. Das ist ein wichtiger, sehr interessanter Essay von Johann Gottfried Herder aus dem Jahr 1797 vom Wissen und Nichtwissen der Zukunft, in der es auch um die Differenzen zwischen Wissen und Glauben geht. Herder als berufsmäßiger Theologe interessiert sich für diese Frage ganz besonders und er versteht aber die Zukunftswissenschaft nicht einfach als Dienerin der Theologie, sondern reflektiert über eine mögliche auch noch erst kommende Wissenschaft der Zukunft, die genauso präzise sein soll, so schreibt Herder, wie die Wissenschaft der Vergangenheit. Immanuel Kant als jemand, der mit Herder in dieser Zeit nicht unbedingt konform ging und Herder umgekehrt auch nicht mit Kant, aber auch Kant hat sich auf etwas nüchterne, rationalisierende Weise mit Zukunftserkenntnissen, auch mit Zukunftsahnungen beschäftigt in seiner späten und höchst lesenswerten und tatsächlich immer auch sehr amüsanten Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Dort ist er also sehr skeptisch gegenüber jeglichem Vorhersagen, Wahrsagen und Weissagen, aber er schreibt, dass das Vermögen der Vergegenwärtigung des Vergangenen und Künftigen grundsätzlich zusammenhänge, weil Gedächtnis und Vorhersehungsvermögen parallel laufen. Deswegen gibt es nach Kant und bei Kant ein Vorhersehen nach Erfahrungsgesetzen. Also tatsächlich eine stark empirisch gesättigte Prognostik, die aber in einer kognitiven, könnte man vielleicht sagen, Parallele zwischen Gedächtnis und Vorhersehung funktioniert. Für die Wissenschaften des 19. Jahrhunderts kann man eine gewisse Auffächerung von Zukunftszuständigkeiten beobachten. Für die Naturwissenschaften im strengen Sinne, im Sinne der Physik vor allem, spielt Vorhersagbarkeit eine wichtige Rolle, um Wissenschaftlichkeit überhaupt zu behaupten. Ja. Es gibt feste Gesetze, es gibt deterministisches Naturwissen und deswegen ist Vorhersagbarkeit ein Kriterium für Wissenschaftlichkeit. Eine ziemlich andere Art von wissenschaftlicher Prognostik zeigen in der Zeit die Lebenswissenschaften, wie man vielleicht sagen könnte, in Abgrenzung von den Naturwissenschaften, also die Biologie und zumal die Evolutionsbiologie. Sehr schöner und interessanter Gedanke am Ende von Darwins Origin of Species, wo plötzlich ein sehr weiter Zukunftshorizont aufgemacht wird. Sie wissen ja alle, dass Darwin, um seine Evolutionstheorie konzipieren zu können, zunächst mal von einer sehr lang zurückliegenden Geschichte ausgehen musste. Also wir reden eben nicht von Jahrtausenden oder Jahrzehnten oder Jahrhunderttausenden, sondern von vielen Millionen von Jahren. Und diese Perspektive wird am Ende von The Origin of Species in die Zukunft verlängert. Und so formuliert Darwin hier also eine Vermutung über die zukünftige Veränderbarkeit der Arten in einer fernen Zukunft. Das bezeichnet er mit interessanter, prophetischer und visionärer Terminologie. I see, sagt er, I take a prophetic glance. Vom Vorhersagen, foretell, ist auch die Rede. Und da heißt es dann eben, judging from the past, also auch hier eben wieder die Lehren der Vergangenheit, we may safely infer that not one living species will transmit its unaltered likeness to a distant futurity. Also das prognostische Denken des ganz anderen, ja, das ist das, was die Evolutionstheorie mit sich führt. Hier wird nichts sich gleich bleiben. Eine nochmals andere Art der Prognostik findet sich in den Sozialwissenschaften oder in der Gesellschaftstheorie, vielleicht allgemeiner sagen könnte. Auguste Comte, einer der frühen Soziologen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Begründer des französischen Positivismus, bringt es auf den Punkt, wenn er die Bildung von Zukunftswissen als eine spezifische Extrapolation von Vergangenheit bestimmt und das mit einer Art von Zielvorgabe, und zwar auch mit Blick auf politisches Handeln, versieht. Das ist die berühmte, auch oft unterschiedlich zitierte und ich glaube auch in unterschiedlichen Versionen von Kant selbst verwendete Formel voir pour prévoir, prévoir pour prévenir. Also sehen, um vorherzusehen, vorhersehen, um zuvorzukommen oder Prävention zu betreiben. Auch zur Prävention werde ich am Ende nochmal kommen. Die Marx-Engelsche Gesellschaftstheorie nimmt für sich ebenfalls die Erstellung valider Prognosen in Anspruch, die auf der Kenntnis historischer Gesetzmäßigkeiten beruhen. Und zumal Friedrich Engels sieht hier in der zitierten Schrift über die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft einen eben ganz wesentlichen Gegensatz des wissenschaftlichen Sozialismus zu den, wie er schreibt, Phantastereien der utopischen Sozialisten, der Frühsozialisten, aus deren Überwindung erst der eigentlich wissenschaftliche Sozialismus entstehen soll. Dazu hat wiederum Reinhard Koselleck einmal bemerkt, dass in solchen und anderen Vorstellungen von geschichtsmächtigen und zukunftswirksamen Kräften eigentlich die vormoderne Historia Magistra Vitae, also das Konzept der geschichtlichen Lehren, wie Koselleck schreibt, durch die Hintertür geschichtsphilosophisch legitimierter Aktionsprogramme wieder in das politische Leben eintritt. Und auch an den anderen Positionen haben Sie ja schon gesehen, auch bei Darwin eben, judging from the past, ja, also die Art, sich auf Geschichte zu beziehen und daraus Zukunft abzuleiten, hat sich um 1800 keineswegs erledigt, sondern muss nur mit größerer Vorsicht, könnte man vielleicht sagen, betrieben werden. Wenn wir ins 20. Jahrhundert weiterschreiten in diesem Crashkurs, kann man wohl sagen, dass seit dem frühen 20. Jahrhundert der prinzipiell deterministische Charakter wissenschaftlicher Prognosen auch und gerade in der Physik durch indeterministische Annahmen ergänzt wird. Also die eindeutige Vorhersagbarkeit künftiger Ereignisse wird immer mehr in Zweifel gezogen und es bedarf einer immer ausgedehnteren Reflexion über ungewisse Zukünfte. Es kommt dazu eine Futurologie als Wissenschaft, als interdisziplinäre wissenschaftliche Konfiguration. Dieser Begriff wurde geprägt 1943 von Ossip Flechtheim im US-Exil. Er hat sich dabei bezogen, das denkt man vielleicht zunächst nicht, wenn man an Futurologie als so eine Planungswissenschaft denkt, ausdrücklich bezogen auf Oswald Spengler mit seinem berüchtigten Buch vom Untergang des Abendlandes, in dem ja gleich der erste Satz heißt, in diesem Buche, bei Spengler, in diesem Buche wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Das interessiert tatsächlich auch die Futurologie bei Flechtheim und in seiner Nachfolge dann aber tatsächlich vor allem eine interdisziplinäre Wahrscheinlichkeitswissenschaft, deren Prognosen eben wissenschaftlichen, scientifischen Anforderungen an Genauigkeit und Sicherheit entsprechen. Und zum methodischen Kernbestand gehört dabei der produktive Umgang mit Ungewissheiten, mit Diskontinuitäten und mit Zufällen. Und dafür steht die Wortprägung futurible, die ein französischer Futurologe, nämlich Bertrand de Jouvenel, gefunden hat, als Verbindung von futur und possible. Ja, also es gibt Zukunft überhaupt nur nach Jouvenel im Modus des futurible, nur als mögliche Zukunft und über diese Möglichkeit ist nachzudenken. Sehr wichtig die Studie von Elke Seefried über die futurologische interdisziplinäre Zukunftsforschung. Damit bin ich mit dem historischen Durchgang fürs Erste durch. Ich komme in einer Schlussbemerkung noch zur vor allem wissenschaftlichen Zukunftserkenntnis heute, möchte aber nun zunächst mal zu meinem zweiten größeren Punkt kommen und die Frage aufwerfen, ob und inwiefern Science Fiction ein Mittel der Zukunftserkenntnis sein kann. Science Fiction wird ja oft das Vermögen zugeschrieben, zukünftige Entwicklungen vorherzusehen oder selbst zu befördern. Und in der Tat, es gab ja Weltraumreisen in der Literatur, bevor es sie in der Wirklichkeit gab. Es gab miteinander vernetzte Elektronengehirne oder technisch veränderte Lebensformen in den möglichen Welten der Imagination, lange bevor sie technisch umgesetzt wurden. Und in dieser Hinsicht hat man nicht selten literarische Zukunftsdarstellungen, vor allem die Technikversionen der Science Fiction des ausgehenden 19. Jahrhunderts und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts als eine Quelle für Innovationsprozesse verstanden. Umso mehr stellt sich, denke ich, die Frage, in welcher Weise man nun tatsächlich mit Science Fiction etwas über die Zukunft herausfinden könnte. Ob sie eben ein Mittel der Zukunftserkenntnis ist. Und ob man das möglicherweise überprüfen kann. Nämlich so, dass man eine Zukunftsfiktion daraufhin testet, ob sie später einmal wahr geworden ist. Und dafür müsste man nur darauf warten, dass die Zukunft, die zu einer bestimmten Zeit prognostiziert wurde, eines Tages zur Gegenwart geworden ist. Und das ist der Fall gewesen mit dem zweiten Teil von Back to the Future, der Filmtrilogie aus den 1980er Jahren. Der zweite Teil der Trilogie stammt aus dem Jahr 1986 und zeigt eine Reise ins Jahr 2015, an den 21. Oktober 2015. Und am 21. Oktober 2015 konnten wir also alle überprüfen, ob das filmische Jahr 2015 mit dem realen Jahr 2015 etwas gemein hat. In der Tat hat es nicht wenige Artikel gegeben am 21. Oktober 2015 und drumherum, die so verfahren sind, und ich zeige Ihnen ein bisschen was davon. Ein wenig wundert man sich, wenn man das liest. Die deutsche Presseagentur schrieb, und so war es dann in den vielen Zeitungen zu lesen, Hoverboards kann man immer noch nicht kaufen. So sehr Zukunft, wie man es sich 1985 vorstellte, ist 2015 dann doch nicht. Trotzdem wird also zugestanden, dass die Filmemacher erstaunlich hellsichtig gewesen seien und technische Details erfunden hätten, die Mitte der 80er Jahre noch nicht absehbar waren. Allerdings, Mobiltelefone sucht man im Film vergeblich, vom Internet gibt es keine Spur. So auch der Tagesspiegel, der eine ähnliche Auflistung lieferte. Ja, auf das Internet sind die Filmemacher nicht gekommen. Und der britische Guardian, the film failed to foresee both the Internet and mobile phones. Aber ansonsten lag er nicht so daneben, not far off from how things have turned out. Als ich diese Artikel gelesen habe, habe ich irgendwann angefangen, mich zu ärgern über dieses gönnerhafte Verhältnis zu dem 30 Jahre zurückliegenden Zukunftsentwurf. Ja, vieles schon ganz gut gesehen, aber leider das Internet nicht antizipiert. Eine solche Sichtweise ist ja nun ganz und gar auf das Denkmodell der Vorhersage fixiert und auf die Korrektheit von Vorhersagen. Und das Kriterium wäre eben das spätere Eintreten. Dabei ist die Sache mit Back to the Future beim näheren Hinsehen eigentlich ziemlich kompliziert. Wenn man tatsächlich versucht zu formulieren, wie dieses Vorhersehen eigentlich sein soll. Ja, BBC kommen hier die Zitate Back to the Future Part 2, what did it get right and wrong? Und darauf, auf dieser Internetseite, finden sich unter anderem folgende Bemerkungen. The tech world's current fascination with wearable tech was foreshadowed by Marty's talking jacket. Also im Voraus angedeutet, ja, hat die Jacke von Marty McFly die heutigen Wearables foreshadowed, sozusagen die Schatten vorausgeworfen, was aber natürlich auch heißt, zurück aus der Zukunft in die Vergangenheit wird hier ein Schatten geworfen. Oder diese Formulierung, it's not that Back to the Future's filmmakers didn't envision a data-connected world. Also das Visionäre wird hier benannt. Und Back to the Future's drones may only make fleeting appearances, but feel very of the moment. Ja, dass also hier Kameradrohnen ganz kurz zu sehen sind, ist eben nur ein flüchtiger Augenblick in dem Film, aber etwas, was sich für uns heute heutig anfühlt. Für uns heute, jetzt. Das heißt, die Frage, what did it get right and wrong, ist falsch gestellt oder jedenfalls irreführend gestellt, denn das Bezugssystem von Science Fiction ist ganz offenbar nicht die zukünftige Gegenwart, sondern die gegenwärtige Zukunft. Das heißt, die in der Science Fiction entworfenen Zukünfte haben ihren realen Gegenstand nicht in einer später eintretenden zukünftigen Gegenwart, sondern ihr Bezugsrahmen ist das, was in einer bestimmten Gegenwart als Zukunft verstanden wird. Also die jeweils gegenwärtige Zukunft der Science Fiction. Und die ist historisch und deswegen ist kulturwissenschaftliche Zukunftsforschung eben auch eine historische Angelegenheit. Mit einem anderen berühmten Science-Fiction-Beispiel, das es ebenfalls mit Zeitreisen zu tun hat. Es geht um The Time Machine von H.G. Wells, den Kurzroman aus dem Jahr 1895, in dem ein Zeitreisender in das Jahr 802.701 reist. In diesem fernen Zukunftsjahr findet der Zeitreisende heraus, dass sich die Menschheit in zwei Unterarten aufgeteilt hat, in die friedfertigen, schwächlichen Eloi und in die unterirdisch lebenden, affenartigen Morlocks. Diese Zukunftsvision ist ganz deutlich eine Vision des späten 19. Jahrhunderts. Wells benutzt das neuartige Wissen der Evolutionstheorie für ein Gedankenexperiment. Wie wäre es denn, wenn soziale Spannungen, nämlich der für Wells sehr aktuelle Gegensatz zwischen der besitzenden Klasse und der Arbeiterklasse, wenn solche sozialen Spannungen evolutionäre Auswirkungen hätten? Also das ist eben ein solcher prophetic glance, wie ihn Darwin selbst vorschlägt. Das wird von Wells in diesem Gedankenexperiment einmal durchgeführt. Also das Jahr 802.701 ist die gegenwärtige Zukunft des Jahres 1895. Nur zu verstehen aufgrund der damals gegenwärtigen sozialen Spannungen in Verbindung mit der damals neuartigen Faszination für Evolutionstheorie. Außerdem ist dieser Roman deswegen so besonders interessant, weil er eben nicht einfach erzählt, wie es einmal werden wird, sondern vor allem von den Versuchen des Zeitreisenden handelt, sich in dieser sehr fernen Zukunft überhaupt zu orientieren. Für den Zeitreisenden sind die zwei verschiedenen humanoiden Gruppen zunächst einmal ein Rätsel und er hat niemanden, der ihm etwas erklären kann. Deswegen ergeht er sich in Vermutungen und Selbstgesprächen, im Comic natürlich alles in Denkblasen dargestellt. Und die Erklärung, die wir erhalten, die mit der Entwicklung der Klassengegensätze bis hin zu zwei verschiedenen Menschengattungen, ist bloß die Spekulation des Zeitreisenden. Nur als solche kriegen wir sie präsentiert. Und es gibt eine ganze Reihe von Spekulationen, die angestellt werden, die sich auch immer wieder teils ergänzen, teils korrigieren. Also man bekommt keine runde Geschichte aus dieser Zukunft erzählt, sondern man hat Teil an einer Erforschung der Zukunft. Und das ist, denke ich, der eigentlich wesentliche Punkt bei der Science Fiction, die Erforschung von Zukunft als Möglichkeit. Und dabei kommt es zu Konvergenzen zwischen Science Fiction und wissenschaftlicher Prognostik. Das hat H.G. Wells ganz entschieden so gesehen. Für ihn war Science Fiction oder Scientific Romances, so sagte man, zu seiner Zeit eigentlich eher eine Art von Literatur, die offene Forschung, vor allem das Spiel mit offenen Alternativen ermöglichte und deren wissenschaftlich valider oder relevanter Charakter gerade in der Fähigkeit zur methodisch kontrollierten Spekulation lag. Und wie er in dem Roman The Time Machine und in vielen anderen selbst vorführt, äußert sich das im Ausspielen von Potentialität. Also es werden Spekulationen angestellt und es wird vorgeführt, wie solche Spekulationen immer auch fehlschlagen können. Ja, und wie solche Möglichkeitsforschungen funktionieren in der Science Fiction, das kann und sollte man sehr genau untersuchen und detailliert beschreiben. Das ist ja einer der großen Vorteile der Kulturwissenschaft. Man kann sich sehr ausführlich mit Lieblingstexten, Lieblingsfilmen und dergleichen befassen. Das ist alles sehr schön, sehr spielerisch und sehr vergnüglich. Aber das ist noch nicht alles. Denn aus der Science Fiction, aus Zukunfts- und Zeitreiseerzählungen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, kann man weit mehr lernen, nämlich eben etwas über das Zukunftswissen, über die Zukunftserkenntnis im Allgemeinen. Nämlich, und ich habe das schon erwähnt in dem ersten Teil des Vortrags, dass doch jede Aussage über Zukunft in irgendeiner Weise mehr oder weniger ausgesprochen, mehr oder weniger ausgedacht und reflektiert aber doch letztlich jede Aussage über Zukunft auf Potentialität und auch auf Fiktionalität beruht. Und das gilt eben auch für das wissenschaftliche Zukunftswissen. Wenn wir das Beispiel der nun bereits 2-3 Mal erwähnten demografischen Prognosen nehmen, auch solche Prognosen haben ihren Bezugsrahmen in gegenwärtigen Zukünften und spekulieren und fingieren von dort aus. Das sieht man sehr deutlich in historisch gewordenen apokalyptischen Vorstellungen über die Bevölkerungsentwicklung. Links im Bild eine Grafik aus einer bevölkerungspolitischen Kampfschrift des Jahres 1934, der zufolge Berlin bei weiterem Geburtenrückgang ohne Zuzug von außen im Jahr 2075 nur noch 100.000 Einwohner hätte. Ja, das also der für die nationalsozialistische Bevölkerungspolitik übliche apokalyptische Diskurs mit dem Gegenmittel der Bevölkerungspolitik in verschiedener Hinsicht. Wir kennen diese Apokalypse aber natürlich auch andersherum, und ich habe das auch eingangs ja schon erwähnt, im globalen Maßstab. Und auf der rechten Seite sehen Sie das ziemlich komplexe, auf Computersimulationen beruhende Weltmodell der berühmten Club of Rome-Studie von 1973 über die Grenzen des Wachstums, The Limits to Growth. Es geht weiter wie gehabt mit dem Bevölkerungswachstum, und das führt in diesem Modell von 1973 zu einem dramatischen Bevölkerungsanstieg bis ca. 2050 und danach zu einem katastrophalen Bevölkerungsrückgang durch extrem hohe Sterblichkeit wegen Nahrungsmittel- und Rohstoffknappheit. Die Verfasser dieser Studie haben übrigens vor allem die Neuheit des Verfahrens betont, nämlich des hier erstmals angewendeten Global Modeling, also eben einer Computersimulationstechnik, während die öffentliche Wahrnehmung tatsächlich vor allem das Ergebnis betraf und auch immer noch betrifft, nämlich die düstere Prognose eines weltweiten ökonomisch-ökologischen Kollaps. Also in gewisser Weise die Reduktion der komplexen Berechnungen, damit Aussagen über Zukunft gemacht werden können. Was hat das jetzt noch mit Science Fiction zu tun? Es wäre natürlich fatal zu behaupten, das hier sei bloß Science Fiction. Ja, damit würde man sowohl die totalitäre Bevölkerungspolitik verharmlosen, als auch die Bedeutung der Club of Rome-Studie. Trotzdem ist es wichtig zu sagen, dass auch die wissenschaftliche Prognostik eben niemals auf die Zukunft selbst zugreifen kann, sondern gegenwärtig verfügbare Daten benutzt, um daraus mögliche zukünftige Entwicklungen zu konstruieren. Man spricht heute in diesem Zusammenhang nicht mehr so gerne von Prognosen, sondern lieber von Szenarien, was eine bestimmte Simulationstechnik meint. Aber dieser Ausdruck Szenarien ist natürlich wieder ein sehr literarischer Ausdruck. Es geht sozusagen um Skripte, mit denen mögliche Zukünfte entworfen werden. Und zweifellos kann man mit solchen Szenarien und Skripten Zukunft nicht nur entwerfen, sondern auch vorschreiben. Ja, der Entwurf von Zukunft ist also keine bloße Fiktion. Und umso mehr, denke ich, kann die historische Zukunftsforschung, die nach den jeweils gegenwärtigen Zukünften fragt, das kritische Bewusstsein dafür schärfen, welche Zukunftsgeschichten in welcher Zeit bevorzugt werden. Also auch welche Zukunftsgeschichten wir heute bevorzugen. Zukunftsszenarien können Zukunft erzeugen, und das gilt dann eben auch für die Science Fiction im engeren Sinne. Sie hat einen nicht zu leugnenden Drive in Richtung Zukunft, aber das funktioniert dann vielleicht doch etwas anders als die einfache Vorhersage, die ich vorhin zitiert habe. Es ist also nicht so, dass die einmal vorhergesagte Zukunft von selbst kommt oder nicht kommt, sondern die Vorhersage macht etwas mit der Zukunft. Also die zukünftige Gegenwart ist nicht der Referenzbereich von Science Fiction, sondern ihr Einflussbereich. Und das gilt gerade auch für Zurück in die Zukunft, denn Bastler und Techniker und Ingenieure sind ja oft begeisterte Science-Fiction-Leser und Betrachter und arbeiten daran, sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Das sind also die Back-to-the-Future-Erfindungen in Wirklichkeit, wobei man natürlich nicht genau wissen kann, ob es diese Dinger wirklich gibt oder ob sie auch nur wieder geschickte Simulationen sind. Ich möchte zum Schluss noch kurz hinweisen, das hatte ich vorhin angedeutet, wie das Selbstverständnis heutiger prognostischer Wissenschaften aussieht und dann auch nochmal sagen, wie sich kulturwissenschaftliche Zukunftsforschung in diesem Zusammenhang situieren könnte. Ich habe schon von Szenarien gesprochen. Heutige prognostische Wissenschaften arbeiten am scientifisch abgesicherten Umgang mit dem Ungewissen, könnte man vielleicht sagen. Also Prognosen über künftige Zustände komplexer Systeme wie eben Populationen oder Klima resultieren heute aus Projektionen oder Szenarien. Es werden Spektren möglicher Zukünfte erstellt. Man untersucht, ganz verknappt gesagt, die möglichen Veränderungen eines komplexen Systems, also zum Beispiel des Klimas, indem man für einzelne Parameter dieses Systems verschiedene mögliche Veränderungen annimmt und sie dann in ihrem Verhältnis zueinander durchkalkuliert. Und der hier genannte Band von Reinhold Popp über aktuelle Perspektiven in der Zukunftsforschung ist eine Möglichkeit, in der Sie sich über solche auch rechnenden, rechnerischen Verfahren informieren könnten. Solche Kalkulationen versprechen umso mehr Präzision, je mehr Ausgangsdaten vorhanden sind, also Stichwort Big Data. Ja, je mehr Daten wir haben, umso valider werden die Projektionen. Und man braucht für solche Modelle erhebliche Rechnerkapazitäten. Das heißt, könnte man auch sagen, man delegiert die Zukunftsexpertise an die Computer. Trotzdem werden natürlich solche Zukunftsberechnungen in Zukunftsaussagen zurückübersetzt. Und ich habe das Beispiel Club of Rome Studie schon genannt. Komplexe Berechnungen, einfache Botschaften, die auch von den Autorinnen und Autoren dieser Studie intendiert waren. Ja, also keine Fehlinterpretation, aber eben überhaupt eine Interpretation dieses großen Spektrums an Möglichkeiten. Also aus Szenarien kann man wiederum Prognosen ableiten, die politisch sehr effektiv sein können und die den Charakter von Handlungsanweisungen erhalten können. Und dieser Wirkungsaspekt ist integraler Bestandteil des Zukunftswissens. Jedenfalls dort, wo menschliche Handlungen involviert sind. Also das Feedback der Akteure, die Prognosen erhalten, verändert den Systemzustand und die immer wieder neu zu berechnende Zukunft. Und in solchen Rückkopplungsschleifen vollzieht sich heute das wissenschaftlich hergestellte und medial vermittelte Wissen um Zukünfte. Und das heißt eben, dass Zukunftsberechnungen von Zukunftsdeutungen nicht zu trennen sind. Und wenn wir über größere Deutungsmuster von Zukunft reden, dann denke ich, spielt heute eine wichtige Rolle die Befürchtung, dass es schlimmer werden könnte, wenn man nicht eingreift. Deswegen ist heute das Thema von Sicherheit, Versicherheitlichung, Prävention, Vorkehrung, Vorbeugung so wichtig. Sicherheit ist ein ganz wesentlich zukunftsbezogenes Konzept. Der Ausdruck Sicherheit benennt eine Situation des Unbedrohtseins, der in die Zukunft verlängert werden oder in der Zukunft herzustellen sein soll. Und andererseits impliziert Sicherheit, dass man doch irgendwie mit einer gewissen Sicherheit überhaupt erstmal wissen muss, wie Zukunft wird. Ja, also Sicherheit ist sozusagen Gegenstand von Zukunftswissen und aber auch ein Modus von Zukunftswissen in den allermeisten Sicherheitsdoktrinen und Sicherheitspolitiken. Man kann gute Gründe, glaube ich, dafür, dieses heute doch sehr wichtige und mächtige Sicherheitsdispositiv in dem situieren, was der Futurologe Alvin Toffler Anfang der 1970er Jahre den Zukunftsschock genannt hat, The Future Shock, dieses Buch von 1970. Und es gibt eine ganze Fülle von Publikationen aus den verschiedensten Bereichen in den frühen 70er Jahren, in denen Zukunft eine Situation zunehmender Bedrohung ist, denen gegenüber dann das ökologische, ökonomische und auch das kulturelle Überleben gesichert werden muss. Also Survival ist tatsächlich auch ein Wort, das sich in vielen dieser Publikationen findet, speziell eben in den ökologischen Publikationen. Also ein verstärktes Aufkommen, könnte man sagen, negativer Zukunftsbilder und eine umso wichtiger genommene Optimierung der Sicherungssysteme, eine konservative Futurisierung, könnte man sagen, ein möglichst gezieltes Management der zukünftigen Kontingenzen und auch das Wort, den Ausdruck der Nachhaltigkeit kann man in diesem Zusammenhang sicherlich ergänzen. Exemplarisch zeigt sich diese Versicherheitlichung in Konzepten und Praktiken der Prävention. Dieser kurze, wichtige und wirklich erleuchtende Text von Ulrich Bröckling zur Soziologie der Prävention ist sehr empfehlenswert von 2008. Prävention heißt, die Zukunft in der Weise zu kontrollieren und abzusichern, dass man ihr zuvorkommt, damit bestimmte Situationen, die als nicht wünschenswert charakterisiert sind, nicht eintreten. Also es wird eine Situation bewältigt, die noch nicht existiert und mehr noch, damit sie möglichst niemals existiert. Ja, also eine doch deutlich paradoxe Art, auf Zukunft zuzugreifen, die aber heute eine sehr wichtige Rolle spielt. Ja, und was macht die Kulturwissenschaft in diesem Zusammenhang. Und damit komme ich zum Ende. Ich möchte darauf hinweisen, auf eine heute sehr prominente Art und einen sehr prominenten Akteur von Zukunftskulturwissenschaft. Und das ist Harald Welzer, den viele von Ihnen sicherlich kennen vom Lesen oder aus den Medien. Harald Welzer hat mehrere Jahre lang einen Forschungsschwerpunkt geleitet, der hieß Klimakultur am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, KWI. Ein kulturwissenschaftliches Institut. Und auch wir sind ja eines, aber vielleicht doch ein etwas anderes. In diesem Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, also unter dem Schwerpunkt Klimakultur, hat Welzer auch zusammen mit Klaus Leggewi, dem langjährigen Leiter dieses Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen, viele Bücher zu Zukunftsfragen publiziert und seine Veröffentlichungen, die von Harald Welzer, haben einen immer stärkeren politisch-programmatischen Charakter angenommen, zumal seit einigen Jahren, seit er nicht mehr am KWI arbeitet, mittlerweile eine Stiftung ins Leben gerufen hat mit dem Namen Futur 2, zusammengeschrieben, Futur 2, und diese Stiftung gibt jährlich einen Zukunftsalmanach heraus, Futur 2, Zukunftsalmanach, Geschichten vom guten Umgang mit der Welt. Es ist charakteristisch für diese Art von Zukunftskulturwissenschaft, sehr stark politologisch gespeist zu sein. Also das KWI in Essen ist eben eine sehr stark politikwissenschaftliche Einrichtung, die noch dazu in den Arbeiten von Welzer sehr stark politisiert oder politisierend ist. Es geht um das, was er, wie auch Leggewi, eine große Transformation der Gesellschaft nennt. Und hier spielen die Forderungen nach Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit eine sehr wichtige Rolle. Und die Frage lautet, immer wieder programmatisch angeführt, was ist zukunftsfähiges Wissen? Ich sympathisiere mit vielem dessen, was da betrieben wird, und stelle aber immer wieder fest, dass die Art Zukunftsforschung, die ich betreibe und die mich interessiert und die in den Zusammenhängen betrieben wird, die ich Ihnen genannt habe, doch ziemlich anders funktioniert. Wenn man fragt, was ist zukunftsfähiges Wissen mit Harald Welzer, dann hat man eine bestimmte Vorentscheidung getroffen, eine Vorentscheidung für eine Perspektive auf Zukunft, die eben zukunftsfähig sein soll. Ja, und das ist eben das Schlagwort oder das Label der Nachhaltigkeit. Und eine solche Vorentscheidung ist für die kulturwissenschaftliche Befassung mit Zukunftsfragen nicht ganz unproblematisch. Bedeutet zumindest, könnte man sagen, eine gewisse Verengung des Erkenntnisinteresses, wenn man zum Zweck argumentativer Schärfe natürlich und politischer Zuspitzung bestimmte Konzepte von Zukünftigkeit als allein zeitgemäß und andere damit für erledigt erklärt. Also wenn man kulturwissenschaftliche Zukunftsforschung in erster Linie als Unterstützung einer bestimmten Agenda versteht, dann nimmt man sie eben als operatives Anwendungswissen für politische Entscheidungsprozesse und ist im Bereich der politischen Beratungsrede, Aristoteles, oder auch im Bereich der Futurologie, Flechtheim, Juvenel. Demgegenüber würde der kulturwissenschaftliche Ansatz, den ich hier stattdessen vorgeschlagen habe und für den ich Ihnen auch noch zwei weitere Titel jetzt einfach mal so hineingreifend genannt habe, nämlich die wichtige Studie von John Hamilton über die Geschichte des Sicherheitsbegriffs, Security, Politics, Humanity and the Philology of Care, und das sehr wichtige Buch von Eva Horn, Zukunft als Katastrophe, über die Entstehung dieser Denkgewohnheit, sich eine katastrophale Zukunft vorzustellen und dann sozusagen nur noch letzte Maßnahmen zu ergreifen, die gerade noch letzte Absicherungen und Rettungen möglich machen. Also ein solcher kulturwissenschaftlicher Ansatz, den ich hier vorgeschlagen habe, besteht eben darin, die futurische Epistemologie mit der Analyse zukunftsbezüglicher Darstellungsmuster, Aussageweisen, Kulturtechniken zu verknüpfen. Und in dieser Hinsicht hoffe ich, zumindest da und dort anschaulich gemacht zu haben, warum das Zukunftswissen ein so interessanter kulturwissenschaftlicher Gegenstand ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das Hoverboard gibt es bis heute nicht, jedenfalls nicht die Sorte, die Marty McFly unter den Füßen hatte. Und das Smartphone wurde schlicht vergessen. Auf wahr und unwahr kommt es bei der Zukunftsforschung also nicht an, erklärte uns Stefan Willer, der stellvertretende Direktor des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.